Wenn Bio vor dem Diesel steht, denkt jeder, das ist gut für die Umwelt. Durch den Zusatz von Pflanzenölen will man schädliche Treibhausgase verringern, denn heimische Anbauflächen für Raps und Soja gibt es genug. Und auch arme Länder können am Biosprit verdienen. Sie liefern Palmöl und leisten so auch noch ihren Beitrag für das Weltklima. Es begann mit einer guten Idee. Im Zeichen der Energiewende will die ehemalige rot-grüne Bundesregierung weg vom dreckigen Sprit aus Erdöl. Neue, saubere Biokraftstoffe sollen das Land unabhängiger machen und gleichzeitig das Klima schonen. Denn die Pflanzen, so die Theorie, nehmen während ihres Wachstums genauso viel CO2 auf, wie sie bei der Verbrennung ausscheiden. Biokraftstoff wäre somit klimaneutral. Ein großer Plan mit einem kleinen Makel.
Man hat ja am Anfang, als die Europäische Union über Agrarsprit und Biodiesel diskutiert hat, ja gedacht, man könnte das mit Rapsöl, mit heimischen Fetten machen, hat sich aber sehr schnell herausgestellt, dass man da eine so unglaublich große Menge brauchen würde, um allein den Bedarf dafür in Deutschland zu decken, dass man dann eben auf tropische Länder ausgewichen ist, um von dort diesen Rohstoff zu beziehen.
Der ertragreichste und billigste pflanzliche Rohstoff ist die Frucht der Ölpalme. Und die wächst am besten auf Regenwaldboden.
Dieser Biokraftstoff, der ja seit 10 Jahren befördert wird, hat in dieser kurzen Zeit schon bewirkt, dass wir schon die Hälfte des Regenwaldes dafür verloren haben.
Wir sind hier konfrontiert, nicht mit irgendeinem Geschäftsmodell, das kritikabel wäre, sondern mit einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Wie konnte es so weit kommen? Und warum hat sich bis heute nichts geändert? Ein Rückblick. 1997 wird im japanischen Kyoto auf der Weltklimakonferenz beschlossen, die Treibhausgase weltweit deutlich zu senken. Zum ersten Mal in der Geschichte gelingt es, alle Länder in Sachen Klimaschutz zu einen.
It's so decided.
Ich glaube, es ist ein guter Tag für die Umwelt. Wir haben einen ganz wichtigen Schritt vorwärts gemacht, den Klimaschutz über das Jahr 2000 rechtlich verbindlich zu regeln.
Die EU verpflichtet sich, bis 2020 8% der Treibhausgasemissionen einzusparen. Deutschland will sogar 21% schaffen. Ein historischer Meilenstein.
Also ich denke, dass die Kyoto-Ziele extrem wichtig waren, entscheidend für die globale Entwicklung und vor allen Dingen für das globale Verständnis. Es wurden doch viele Prinzipien genannt, die unabdingbar sind, um die Klimaziele zu halten.
Doch die gut gemeinten Ziele führen zu einer Kette von klimapolitischen Entscheidungen, die bis heute nachwirken. Anfang 2000 diskutiert die Politik zur Umsetzung der Kyoto-Ziele erstmals eine Förderung von Agrarsprit. Vorreiter dabei die rot-grüne Bundesregierung. Denn in Europa liegen damals fast 10% der landwirtschaftlichen Flächen brach. Viel Platz für den Anbau von Raps für Biodiesel.
Man hat sich dem Glauben hingegeben, dass diese Flächen quasi über wären, dass man da jetzt einfach Pflanzen anbauen könnte, die man dann für den Treibstoffbereich nutzen könnte.
Dieser Glauben mündet in der EU-Richtlinie 2003/30 EG. Die Mitgliedstaaten werden darin aufgefordert, bis Ende 2005 allen Kraftstoffen mindestens 2% Biosprit beizumischen. Bis 2010 soll der Anteil sogar auf 5,75% steigen. Vorreiter ist Deutschland, das den Agrarsprit 2004 steuerbefreit und mit milliardenschweren Subventionen zu Europas Klimavorzeigeland wird.
Wir haben neue Mittel in Milliardenhöhe, Milliardeninvestitionen für Erneuerbare mobilisiert. Und diese Investitionen in Wind, Sonne, Wasser, Biomasse und Erdwärme, die helfen auch dem Klima.
Ambitionierte Ziele. Doch schnell wird klar, für den Bedarf an Biosprit reichen die europäischen Anbauflächen bei weitem nicht aus. Der Fokus richtet sich daher schnell Richtung Asien und dessen billiges Pflanzenöl. Sumatra in Indonesien. Hier wächst die Ölfrucht, aus der Palmöl hergestellt wird. Die Ölpalme findet in den nährstoffreichen Torfböden der Urwälder in der Nähe des Äquators ideale Wachstumsbedingungen. Ölpalmen tragen sehr schnell viele Früchte. Pro Jahr wird hier auf Sumatra bis zu 15 Mal geerntet. Die einzige Arbeit weit und breit.
Ich habe 1989 angefangen, hier zu arbeiten. In unserem Dorf gab es damals nicht viel Arbeit. Ich habe hier angefragt und einen Tag später habe ich angefangen. Jetzt bin ich seit 27 Jahren hier auf der Plantage, seit meinem 21. Lebensjahr.
Nach der Ernte fahren die Arbeiter die Ölfrüchte zu den in unmittelbarer Nähe stehenden Ölmühlen. Auf einem Hektar Palmölplantage wird dreimal mehr Öl produziert als auf einem Rapsfeld. Aber nicht nur deshalb ist Palmöl so billig. Die Lohnkosten sind extrem niedrig.
Ich bin nur ein einfacher Arbeiter. Und natürlich mache ich mir in erster Linie Sorgen um meinen Lohn. Eigentlich steht uns ein Grundgehalt plus kleiner Zulagen zu, also minimale Standardzulagen. Aber wir bekommen nichts, keine Zulagen, keinen Bonus für Mehrarbeit, keine Gewinnbeteiligung. Und unser Grundgehalt wird wegen der Versicherung sogar noch gekürzt.
Die Lohnstruktur ist so, dass die normalen Arbeiter, die Leute, die die Früchte ernten, dass sie in Indonesien vielleicht, wenn es gut läuft, 100 Euro im Monat verdienen. Das ist unglaublich wenig und das ist ja auch der Hauptgrund, warum Palmöl global so konkurrenzfähig ist.
Für jede Tonne Palmöl bekommt Wartono umgerechnet 30 US-Dollar. Für die Ernte benötigt er 4 bis 5 Tage. Die Arbeit auf der Plantage kann seine Familie gerade so ernähren. Palmölunternehmen machen pro Tonne einen Gewinn von 300 Dollar. Und das dank des europäischen Biodiesels mit großer Investitionssicherheit.
Der Trigger für die Expansion, die Palmölexpansion der letzten 10 Jahre, war die erneuerbare Energienpolitik und das Biodieselprogramm. Also das ist der Anlass gewesen für die indonesische Politik und Wirtschaft mit entsprechenden Investitionen und mit entsprechenden Förderprogrammen in diesen Sektor zu setzen.
In Indonesien entstehen deshalb immer mehr Palmölplantagen. Schon 2006 ist das fast zweimal die Größe Nordrhein-Westfalens.
Diese enorme Entwaldung setzt eigentlich schon in den 80er Jahren ein. Aber besonders dramatisch war es vor 15 bis 16 Jahren mit sehr viel illegalem Holzeinschlag. Also teilweise bis 90% des Holzes, das eingeschlagen wurde, war illegal.
Zwar wird nur ein Teil des produzierten Palmöls für Biodiesel benutzt, doch die Klimaschutzpläne bedeuten für die Konzerne auf lange Zeit sichere Gewinne. Dazu entsteht mit den Biokraftstoffraffinerien in Europa eine neue Industrie, gefördert mit EU-Subventionen. Und für die Kommission ist klar, wer liefern soll.
Could be used as a tool for development of third world countries.
Biokraftstoff kann für die Länder der dritten Welt einen Beitrag zur Entwicklungshilfe leisten. Für Länder mit entsprechenden klimatischen Bedingungen kann der Anbau von Biospritpflanzen ein Faktor für wirtschaftliches Wachstum sein.
Biodiesel ist zu einem lukrativen Geschäft geworden. Dabei gibt es schon früh Berichte über Umweltzerstörung, brennende Wälder und Landkonflikte. Doch die kritischen Stimmen werden in der Politik überhört.
Ich bin der Meinung, dass es um das Jahr 2000 richtig war, diesen Weg zu gehen. Aber ich bin auch der Meinung, dass es Aufgabe der Politik gewesen wäre, diese Entwicklung zu begleiten, kritisch zu analysieren und dann auch gegenzusteuern. Es wurden ganz systematisch wissenschaftliche Studien ignoriert, die eben auf die Gefahren hinweisen.
Trotz dieser Studien führt die Bundesregierung, jetzt schwarz-rot, 2006 das sogenannte Biokraftstoffquotengesetz ein. Ab sofort gilt eine gesetzliche Beimischungspflicht von 5%.
Der Biokraftstoffmarkt hat sich in der Vergangenheit mit kräftiger steuerlicher Unterstützung erfreulich dynamisch entwickelt und wir wollen, dass diese Entwicklung anhält. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Energieversorgungssicherheit und zum Schutz unseres Klimas geleistet.
Die Folgen dieser Politik: Der Agrartreibstoffboom benötigt schon 2008 so viel Anbaufläche, dass in Teilen der Welt die Nahrung knapp wird und die Lebensmittelpreise steigen. Es kommt zu Hungerrevolten. Jean Ziegler, der von 2000 bis 2008 UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung ist, sieht einen direkten Zusammenhang zwischen Hunger und der Ausdehnung der Plantagen.
Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren. Fast 1 Milliarde Menschen sind schwerstens permanent unterernährt. Und derselbe World Food Report, der diese Opferzahlen gibt, die keiner bestreitet, sagt, dass die Weltlandwirtschaft heute problemlos, normal 12 Milliarden, fast das Doppelte der Weltbevölkerung, ernähren könnte. Also ein Kind, das jetzt, wo wir reden, am Hunger stirbt, wird ermordet. Und an diesem Massaker sind die Palmölplantagen, die sich ausdehnen in Afrika, in Lateinamerika, jeden Tag mehr und in Asien, direkt beteiligt, direkt mitverantwortlich.
Die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit bestätigt 2008 den Zusammenhang zwischen der Subvention von Biosprit und den steigenden Lebensmittelpreisen. Und auch die Bundesregierung gibt schon 2007 eine offizielle Studie in Auftrag, die den Nutzen durch Biodiesel für das Klima in Frage stellt. Denn Diesel steht schon lange in der Kritik. Stickoxid-Grenzwerte werden gerade in den Städten ständig überschritten. 2/3 dieser Belastung gehen auf die Kappe von Dieselfahrzeugen. Um der Feinstaubbelastung Herr zu werden, wurde 2008 die Umweltplakette eingeführt. Gerade erst haben die Umweltminister ein Fahrverbot von älteren Dieselmotoren für die Innenstädte beschlossen. Denn die Grenzwerte sind auch in diesem Jahr längst überschritten. Und Biodiesel macht das nicht besser. Doch 2009 werden alle diese Fakten ignoriert. Stattdessen beschließt die EU im Rahmen der Erneuerbare-Energien-Richtlinie sogar die Beimischungspflicht für alle Mitgliedstaaten. Seitdem sind in jedem Liter Diesel 7% Biodiesel enthalten. Um zu verstehen, wie wichtig Diesel für die Verkehrspolitik ist, reicht ein Blick auf die Straßen. Lkw transportieren gut 3/4 des gesamten Warenaufkommens. Die Hälfte aller deutschen Neuzulassungen sind Dieselfahrzeuge, denn die gelten bis zur Aufdeckung der Abgaslüge 2016 als besonders umweltfreundlich. In die Tanks flossen im letzten Jahr mehr als 35 Milliarden Liter Diesel, darin auch fast 500 Millionen Liter Palmöl.
Es ist ja auch tatsächlich so, dass 50% dieser Energiemenge aus dem nicht-europäischen Ausland importiert wird. Das ist vor allen Dingen Indonesien, es sind aber auch inzwischen afrikanische oder südamerikanische Länder.
Ein relativ hoher Anteil für etwas, das mal aus heimischen Anbauflächen geplant war. Wieso? In Berlin hat der Verband der deutschen Biokraftstoffindustrie seinen Sitz. Dessen Motto ist Zukunft tanken. Und Biodiesel ist in Deutschland durch die Beimischungspflicht ein Zukunftsmarkt.
Deutschland hat die Europäische Union dazu bewegt, sich anspruchsvolle Ziele zu setzen. Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie fußt auf diesen deutschen Bemühungen. Und wir gehen davon aus, dass auch zukünftig Deutschland diese Ambitionen nach Brüssel tragen wird. Zurzeit wird gerade überlegt, wie nach 2020 die Europäische Union die Klima- und Energiepolitik gestaltet. Biokraftstoffe werden da eine Rolle spielen.
Und Palmöl ist bei diesen Überlegungen genauso fest eingeplant, wie es das bislang war. Noch 2014 bestanden fast 18% des deutschen Biodiesels aus Palmöl. Um den Bedarf der EU zu decken, wachsen zurzeit Ölpalmen auf einer Fläche so groß wie Hessen. Doch der Umwelt schadet das laut dem Verband nicht. Ist schließlich alles zertifiziert.
Jeder Liter Biokraftstoff, der in Deutschland verkauft wird, muss zertifiziert sein. Nachhaltigkeitszertifizierung bedeutet keine Rodung, keine Torfmoortrockenlegung und kein Grünlandumbruch für den Anbau unserer Rohstoffe. Hinzu kommt, die Biokraftstoffe müssen mindestens 35% weniger Treibhausgase ausstoßen als Benzin oder Diesel.
Wie nachhaltig Palmöl wirklich hergestellt wird, sehen wir gleich. Laut Gesetz muss Biodiesel mindestens 35% CO2 einsparen. Ansonsten zählt es nicht und trägt dementsprechend auch nicht dazu bei, dass die vorgegebenen Klimaziele erreicht werden. Die Berechnung der Einsparung folgt einer komplizierten Formel, bei der die Treibhausgase eine große Rolle spielen. Für Palmöl ist hier praktischerweise gleich eine Einsparung von 36% als Standard vorgegeben.
Dieses Argument wird halt gebraucht, um am Ende zu sagen, die EU oder Deutschland hat in der Klimabilanz weniger ausgestoßen. Das, was in Indonesien passiert mit dem Wald, mit der Waldvernichtung oder auch in anderen Teilen der Erde, es gibt ja auch andere Biokraftstoffe, die da in den Markt einfließen, das lastet man anderen Ländern an. Und insofern rechnet man sich die Welt schön.
Weil der indonesische Regenwald auf sehr alten, kohlenstoffhaltigen Torfböden wächst, entsteht besonders viel Kohlendioxid, wenn es hier brennt. 2015 wüteten auf Sumatra und Borneo die schlimmsten Waldbrände aller Zeiten. Von dem wenigen noch verbliebenen Regenwald wurden mehr als 2 Millionen Hektar zerstört. Um nachzuwachsen, braucht der Wald etwa 200 Jahre.
Diese Biodiversität verschwindet für immer und ewig. Und die Folgen für das gesamte Gefüge des Lebens sind, ich denke, unabsehbar.
Der Smog verdunkelte den Himmel. Die Menschen konnten kaum atmen und das monatelang. Zehntausende kamen mit Vergiftungen ins Krankenhaus, Dutzende starben.
Wir mussten das ganze Haus abdichten und konnten im Haus nur dank der Klimaanlage atmen. Die Kinder durften nicht raus und sich bewegen. Auch in der Schule mussten sie die ganze Zeit stillsitzen. Wir hatten Husten, Schwierigkeiten zu atmen und jeden Tag starke Kopfschmerzen. Vor allem, wenn die Feinstaubbelastung über 300 Mikrogramm stieg.
Als gesundheitsgefährdend gilt bereits ein Feinstaubwert ab 50 Mikrogramm pro Kubikmeter.
Wir hatten monatelang Werte von 300, 400, 500 und in Zentral-Kalimantan, wo die Torfschichten besonders dick sind, sind die Werte wochenlang auf 1000 und teilweise auf über 3000 gestiegen. Es sind Millionen Menschen, vielleicht 35 Millionen Menschen haben dauernd unter Atembeschwerden gelitten.
Durch die Waldbrände steht Indonesien an dritter Stelle beim Ausstoß von CO2 in der Welt, gehört also zu den größten Umweltsündern und ist zugleich einer der größten Rohstofflieferanten für vermeintlich klimafreundliche Treibstoffe. Pro Hektar wird so viel Kohlendioxid freigesetzt, dass es Schätzungen zufolge mindestens 86 Jahre dauert, bis sich der CO2-Ausstoß neutralisiert hat. Klimaschonend ist das nicht. Die Industrie allerdings bestreitet jede Verantwortung.
Das Palmöl, was zu Biokraftstoffen verarbeitet wird, kann gar nicht von Rodungsflächen stammen. Es gibt ein ganz klares Kriterium. Die Plantage muss 2008 bereits bestanden haben. Es gibt Satellitenaufnahmen, es gibt Unterlagenprüfungen, wann die Plantage angepflanzt worden ist. Und dieses Kriterium wird überprüft.
Die Erneuerbare Energien-Richtlinie erklärt alle vor 2008 entstandenen Plantagen für nachhaltig. Das heißt für die Biodieselindustrie, dass selbst die schlimmsten Brandrodungen so im Nachhinein legitimiert werden können. Denn die meisten Wälder wurden vorher gerodet. Und Politiker können schlecht behaupten, sie hätten das alles nicht gewusst. Schon 2007 sieht sich die ehemalige grüne NRW-Umweltministerin in Indonesien um.
Wir haben sehr stark auch die Chancen gesehen von erneuerbaren Energien, auch nachwachsenden Rohstoffen, aber wir haben auch immer auf die Risiken aufmerksam gemacht. Also insofern muss man eben gucken, dass man genau diese Risiken in Schach hält, zum Beispiel durch eine Zertifizierung, die diesen Namen auch verdient. Ansonsten werden natürlich nachwachsende Rohstoffe können auch sehr leicht zu einem großen Problem werden.
Die Reise beinhaltet auch einen Ausflug in ein Orang-Utan-Reservat. Das wurde geschaffen, um die Tiere vor den Waldrodungen zu beschützen. Heute ist von dem einstigen Wald rund um das Schutzgebiet nichts mehr übrig. Die Feuer im letzten Jahr haben alles zerstört. Und anstelle des Waldes stehen schon kurz nach dem Brand Ölpalmensetzlinge. Die meisten Orang-Utans sind tot. In Tambak in Kalimantan scheint die Welt noch in Ordnung. Die hier lebenden Menschen sind Dayak, Angehörige des größten indigenen Stamms Indonesiens. Für sie ist der Regenwald wie ein großer Supermarkt. Auch ihr Wasser ist noch sauber. Eine Seltenheit in den Plantagengebieten, wo Dünger und Pestizide die Flüsse vergiften. Disrikya Rimba ist nach dem Studium in ihr Heimatdorf zurückgekehrt. Sie kann sich ein Leben ohne ihren Wald nicht vorstellen.
Es gibt hier so viele Arten von Gemüse im Wald. Wir finden alles umsonst. Kaufen müssen wir hier nichts. Es ist einfach alles verfügbar.
Doch das seit Generationen bestehende Leben der Dorfbewohner ist in Gefahr. Rund um das Dorf breiten sich die Plantagen aus. Und die Palmölunternehmen versuchen, auch den restlichen Wald zu bekommen.
Die Palmölfirmen wollen nur Geld. Sie wollen Profit machen. Sie sehen unseren Wald einzig als Kapitalanlage. Für die Menschen in der Region gibt es aber keinen Gewinn.
Die mächtigen Konzerne sind in ihrem Expansionsdrang für die Dayak kaum zu stoppen. Pro Stunde wird in Asien Regenwald in der Größe von 300 Fußballfeldern gerodet. Auch rund um das Dorf ist fast der gesamte Wald schon verschwunden. Disrikya zeigt uns ihren ehemaligen Lieblingsplatz.
Dort hinten bin ich geboren. Das hier war ein wunderschöner Ort, voller Leben und natürlicher Vielfalt. Aber jetzt sieht es hier aus wie auf einem Friedhof, wie nach einem Erdbeben, das alles zerstört hat.
Der Wald, der Disrikyas Kindheit prägte, für immer verloren.
Die Unternehmen sagen, dass das hier passiert, um die Welt zu ernähren. Dass die Welt das Palmöl braucht für all diese Produkte. Aber glaubt ihr wirklich, dass es das hier ist, was die Welt möchte? Das ändert alles.
Schon bald könnte vom indonesischen Regenwald mit all seiner Artenvielfalt nichts mehr übrig sein. Die Zerstörung und die Brände untersucht ein Unternehmen in Köln. Global Risk Assessment Services zeigt anhand von Satellitendaten Landnutzungsänderungen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen kann von jedem beauftragt werden.
Wir können hier sehr schön sehen, eine große Palmplantage. Sehr gut erkennbar aufgrund der Infrastruktur. Das Wegenetz ist erkennbar. Und was wir hier identifiziert haben mit unserem Gras, Tool ist ein großes Feuer. Sie sehen hier auch die Rauchentwicklung, ist erkennbar. Letztendlich geht es hier um das Ziel, den Regenwald und die artenreichen Gebiete, die wir heute noch haben, diese zu schützen und zu erhalten. Das heißt, die Expansion von Plantagen, insbesondere in kohlenstoffreiche Gebiete und in artenreiche Gebiete, die soll verhindert werden.
Das Grassystem wurde vom Umweltministerium finanziert. Die Website bietet Daten zur Biodiversität, Kohlenstoffspeicher, Landnutzungsänderungen sowie gesellschaftliche Rahmendaten. Unternehmen zum Beispiel können so nachschauen, auf welchen Flächen das eingekaufte Palmöl produziert wurde. Wenn keiner nachfragt, wird allerdings auch nicht nachgeschaut.
Wir können zurückverfolgen die Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen bis zum Jahr 2000. Das heißt, wenn jemand nach dem Jahr 2000 ein Wald gerodet hat, um dort letztendlich eine landwirtschaftliche Produktion zu beginnen, können wir das mit den ausgewerteten Satellitenbildern eindeutig belegen.
Einer der größten Graskunden ist das Nachhaltigkeitssiegel ASCC, das den Großteil des in Deutschland zu Biodiesel verarbeiteten Palmöls zertifiziert. Praktischerweise ist Norbert Schmitz auch hier Geschäftsführer. ISCC versichert auf seiner Website, dass bei Palmöl mit dem Siegel tatsächlich Treibhausgase reduziert werden und Biomasse nicht auf Regenwaldboden angebaut wird. Im Mitgliederverzeichnis stehen aber auch die Palmölgiganten Sime Darby und Wilmar. Beide standen schon im Verdacht, an illegalen Brandrodungen beteiligt gewesen zu sein. Das Siegel behalten sie trotzdem.
Die Frage ist, was kann ein Auditor, wenn er vor Ort bei einer bestimmten Ölmühle ist, um dort zu überprüfen, ob diese Ölmühle mit den Anforderungen des Siegels in Übereinstimmung ist oder nicht, wie soll er überprüfen, dass die vielen anderen Unternehmen des Konzerns ebenfalls mit den Anforderungen des Siegels übereinstimmen? Also wir folgen deswegen bei ISCC dem Ansatz, dass wir sagen, die Zertifizierungen müssen immer standort- und unternehmensbezogen sein, weil nur das in der Praxis auch überprüft werden kann.
In der Realität heißt das, selbst die größten Umweltsünder können einzelne Vorzeigeplantagen zertifizieren lassen. Was auf den anderen Plantagen der Firma passiert, ist egal. Für die Konzerne ein enormer Imagegewinn, für den Umweltschutz eine Katastrophe.
Wenn man konkret anschaut, was die Zertifizierung tatsächlich zertifiziert, ne, könnte man darüber streiten, ob eine Zertifizierung eines Monokulturs, 10.000 Hektar Monokultur Palmölreihen, ne, dass man das überhaupt als nachhaltig zertifizieren kann. Ne. Das andere ist, dass es völlig unerheblich ist, ob diese Plantage, diese Mühle jetzt konkret zertifiziert ist oder nicht. Die Tatsache ist dann einfach, dass diese Fläche aus der anderen Produktion rausgenommen wird für Biodiesel und die Expansion, ne, für die globale Nachfrage woanders stattfindet von anderen Unternehmen, von nicht zertifizierten Unternehmen und dass genau diese Expansion vorantreibt, die Probleme verursacht, worüber wir ja die ganze Zeit reden.
Neben dem ISCC ist RSPO Red das zweitwichtigste Zertifizierungssystem für Palmöl-Biodiesel. Und dieses Siegel ist weit weniger streng. Die angeschlossenen Unternehmen verpflichten sich, freiwillig die Regeln einzuhalten.
Ich weiß auch nicht, was eine freiwillige Verpflichtung ist. Entweder verpflichte ich oder ich setze auf Freiwilligkeit. Beides geht nicht. Und wenn ich auf Freiwilligkeit setze, dann heißt das, im Extremfall wird eben ein Unternehmen nach seinen Bedürfnissen entscheiden. Und das heißt, das Profitinteresse wird einfach über den sozialen, ökologischen, menschenrechtlichen Aspekten stehen.
Konsequenzen bei Verstößen gegen die Siegelauflagen? Keine.
Es ist in den mehr als zehn Jahren schon, seit es diesen runden Tisch gibt, immer weiter abgeholzt worden, auch in ökologisch sensiblen Gebieten, selbst in verbotenen Gebieten wie Nationalparks immer weiter abgeholzt worden. Das heißt, keines dieser Siegel und keine dieser Initiativen, auch von NGO, die Lieferkette verbessern wollen, hat zu einer Verbesserung geführt. Das Einzige, was zu Veränderungen vor Ort geführt hat, ist der Widerstand der Menschen vor Ort, der Aktivisten vor Ort.
Wie nachhaltig kann es sein, Palmöl in großen Mengen anzubauen? In Tambak in Kalimantan haben auch zertifizierte Palmölfirmen schlimm gewütet. Mehr als 70% des Regenwalds sind inzwischen weg. Auf einem Großteil dieser Flächen stehen Ölpalmen. Antonius Lambon kämpft darum, dass zumindest der restliche Wald erhalten bleibt.
Vor 20 Jahren, als ich noch in der Schule war, musste ich auf meinem Schulweg immer diese Straße entlang fahren. Damals war das alles hier noch echter Regenwald. Jetzt ist alles weg. Wir sehen hier nur noch riesige Palmölplantagen. Und die haben das ganze Ökosystem verändert. Die Natur mit all den Tieren, Pflanzen und Bäumen ist für immer verschwunden.
Laut dem WWF verschwanden in Kalimantan zwischen 2003 und 2008 jährlich mehr als 660.000 Hektar Regenwald. Antonius Lambungs Heimat ist fast komplett abgeholzt.
Es gibt nur noch eine Handvoll Bauern, die ihre Felder bestellen. Aber das meiste Land hier gehört jetzt den Palmölunternehmen. Sie haben es den Menschen mit dem Versprechen auf Arbeit abgekauft. Und dann zerstören ihre schweren Maschinen den gesamten Wald.
2 Hektar dürfen die Bauern hier für sich behalten und dort Ölpalmen anpflanzen. Doch von 2 Hektar Plantage können die Menschen nicht leben. Auch die Familie von Justina Lamour ist auf den Plantagendeal eingegangen. Seitdem haben sie kaum genug zum Überleben.
Mein Sohn und seine Frau betreiben beide eine Palmölplantage.
aber sie verdienen damit nicht genug, denn sie schaffen es kaum, sich um die Palmen zu kümmern. Mit Kautschuk hat er vorher viel mehr verdient.
Sie bräuchten viele Felder, um regelmäßig ernten zu können. Das können nur die großen Palmölunternehmen. Und die geben dann noch Kredite, sodass die Bauern sich komplett verschulden. Auch Justina Lamour muss zusätzlich arbeiten, um ihre Familie zu versorgen.
Ich verdiene durch die Arbeit auf der Palmölplantage weniger als umgerechnet $10 pro Tag. Wir brauchen einfach mehr. Mein Mann hatte einen Schlaganfall. Er kann seit 3 Jahren nicht mehr arbeiten. Unser jüngster Sohn ist 7. Er muss in die Schule. Dazu brauchen wir jeden Tag Geld für Nahrung. Das muss alles bezahlt werden.
Als Dayak sind Justina Lamour und Antonius Lambung eng mit dem Wald verbunden. Er ist ihre Lebensgrundlage. Ihr Dorf Tambak ist eines der letzten in der Region, in dem sich die meisten Einwohner noch gegen die Palmölunternehmen wehren. Der Rest hat bereits aufgegeben und seinen Wald verkauft.
Dieser Wald ist der einzige in der gesamten Region, der noch unversehrt existiert. Also was man tropischen Primärwald nennt, ist dieses Gebiet hier das letzte seiner Art. Mein Bruder verteidigt ihn leidenschaftlich. Schon als die Unternehmen zum ersten Mal hier aufgetaucht sind, hat er den Wald verteidigt. Er bekommt eine Menge Druck von den Firmen, aber wir unterstützen ihn, wo wir können.
Ohne dieses letzte Stück Regenwald hätten auch die Dayak keine Chance mehr, sich selbst zu ernähren. Jean Ziegler kämpft seit Jahren gegen die Vernichtung von Anbauflächen für Nahrung.
Dort, wo jetzt die Plantagen stehen, Palmölplantagen stehen, dort waren früher Bauernfamilien, Hunderttausende, die haben Nahrungsmittel angepflanzt. In Ländern, wo die Nahrungsmittelsouveränität sowieso nicht garantiert ist, wo Hunger herrscht, wo Unterernährung herrscht, wo Kinder am Hunger sterben.
Für den ehemaligen UN-Sonderbeauftragten vernichtet der Anbau von Palmöl die Lebensgrundlage von Bauern, die eben nicht ihre Lebensmittel im nächsten Supermarkt kaufen können.
Eine Hektar Palmölplantage gibt 5000 Liter Diesel und gibt nicht Maniok und gibt nicht Mais und gibt nicht Reis. Und wenn jetzt die noch verfügbaren Ackerflächen, die Nahrung produzieren, reduziert werden durch Landraub von Palmölplantagen, von diesen Palmölplantagen auf den 3 Kontinenten, dann steigt der Hunger. Das ist mathematisch.
Der Biokraftstoffverband widerspricht. Biokraftstoffe seien nicht für Nahrungspreissteigerungen verantwortlich.
Biokraftstoffnachfrage ist nicht Ursache von Hunger. Hunger ist eine Frage der Kaufkraft. Können die Menschen mit dem, was sie von ihrer Händearbeit an Geld haben, Nahrungsmittel kaufen? Und da ist ganz wesentlich, dass die EU Exporte in den Überschusszeiten die lokale Landwirtschaft in Afrika zerstört haben. Das heißt, Menschen konnten sich nicht mehr von dieser Landwirtschaft, von der kleinteilig organisierten Landwirtschaft ernähren.
Totaler Blödsinn. Das Problem ist Ackerbau, Ernährung, Nahrungsmittelsouveränität, Autonomie, Selbstversorgung in den ärmsten Ländern der Welt. Die wird verhindert, wenn Tausende und Zehntausende Hektaren von Ackerflächen liquidiert werden. Und wenn also der Bioverband, also der deutsche Biotreibstoffherstellerverband behauptet, der Landraub der Palmölkonzerne hätte nichts mit dem Hunger zu tun, dann ist das eine reine Lüge.
Wer hat recht? Bringen die riesigen Plantagen Armut und Hunger? Auch wissenschaftlich wird diese Frage schon länger untersucht.
Also für eine kleine Minderheit bedeutet es unheimlich viel Reichtum, sehr, sehr hohe Profite. Für die große Mehrheit bedeutet das eine komplette Wandlung ihrer bisherigen Lebensweise, so dass sie eben ihre Unabhängigkeit verlieren, ihre eigene Nahrungsmittelproduktion verlieren, gezwungen werden, als Lohnabhängiger auf den Plantagen zu arbeiten. Und es schafft nicht nur Reichtum, sondern eben auch sehr viel neuen Armut.
Südostasien-Wissenschaftler Oliver Pai untersucht die Folgen für die Bauern. Wohin gehen die, die ihr Land verloren haben, auf dem jetzt Palmöl wächst? Gegen die großen Palmölkonzerne hatten sie keine Chance.
Die Unternehmen sollen die Zustimmung der lokalen Bevölkerung bekommen. Das ist gesetzlich so vorgesehen. Wie sie das bekommen, ist eine andere Frage. Und das, es gibt eine große Palette von Mitteln, sagen von der extrem repressiven Methode, also wo Leute eingeschüchtert werden oder einfach vertrieben werden, bis hin zu sagen Eingliederungsversuche, wo Menschen alles Mögliche versprochen werden, also dass sie Straßen bekommen, dass sie Jobs, gute Jobs bekommen, dass sie sagen selber Palmöl anbauen können und damit unheimlich reich werden können.
Reich werden vor allem die Konzerne. Denn auch dank deutscher Politik ist die Nachfrage nach Palmöl ungebrochen. Die Statistik des Bundesamtes für Landwirtschaft und Ernährung weist für das Jahr 2014 424.000 Tonnen aus. Fast 80% davon gingen in eine neue Biodieselgeneration. Sie heißt hydriertes Pflanzenöl, kurz HVO. HVO bestand zuletzt zu fast 100% aus Palmöl.
Wir können selbstverständlich HVO auch aus Raps herstellen. Raps ist aber die höherwertige Qualität im Vergleich zu Palmöl, hat deswegen einen höheren Preis.
HVO hat gegenüber der ersten Biodieselgeneration erhebliche Vorteile. Es ist dem fossilen Kraftstoff sehr ähnlich, also können größere Mengen beigemischt werden. Zurzeit laufen schon erste staatlich geförderte Projekte. Der Biodieselanteil wird hier durch HVO von 7% auf 33% erhöht. Damit wird die Nachfrage noch größer, was sehr schlecht für die Umwelt ist.
HVO, also hydriertes Pflanzenöl, das zu 99% aus Palmöl produziert wird, wird nicht in Deutschland hergestellt. Das heißt, wir als deutsche Industrie haben darauf keinen Einfluss.
Eingesetzt wird es trotzdem und muss, genau wie die anderen Agrarspritarten, aufs Jahr gerechnet mindestens 35% Kohlendioxid einsparen. Die Mischung im Tank kann allerdings variieren. Wie viel Biodiesel steckt also aktuell im Sprit? Und wie groß ist dabei der Anteil an Palmöl? Wir machen den Test. An 5 Tankstellen verteilt über Deutschland nehmen wir Proben. Ein unabhängiges Labor untersucht den Anteil an klassischem Biodiesel und an HVO. Die Ergebnisse? In 4 von 5 Proben fand das Labor Biodiesel der ersten Generation, überwiegend aus Raps. In 2 der 5 Proben entdeckten die Forscher dafür HVO. In Köln lag der Anteil bei 1,1%, in Hamburg sogar bei 8,6%. Palmöl war also in 2 von 5 Proben enthalten. Die Konsequenzen tragen sie. In der Nähe von Medan auf Sumatra betreibt das Orang-Utan Conservation Program seit 2002 eine Quarantänestation für konfiszierte und verletzte Orang-Utans. Was idyllisch aussieht, ist in Wirklichkeit die letzte Chance für die Tiere. Sie sind Flüchtlinge aus Wäldern, die es nicht mehr gibt.
Fast alle Orang-Utans, die zu uns kommen, stammen aus Gegenden, in denen die Wälder für Palmölplantagen gerodet wurden. Es gibt einen unbestreitbaren Zusammenhang zwischen Palmölexpansion und dem Töten und verbotenen Handel mit Orang-Utans.
Das Verschwinden des Waldes hat zur Folge, dass die Menschenaffen so gut wie ausgestorben sind.
Es gibt zurzeit etwa 6.600 Orang-Utans in Sumatra. Ungefähr 40.000 leben in Borneo. Das war's. Wenn ich das Leuten erzähle, sagen die immer, das ist doch viel, worüber machst du dir Sorgen? Aber ich erkläre dann, das Fußballstadion von Manchester United fasst 80.000 Menschen. Es könnten alle 6.600 Sumatra-Orang-Utans auf der Welt ganz bequem hinter einem Tor sitzen. Und wenn man das kapiert hat, ist es einfach zu verstehen, wie leicht das zerstört werden kann.
In Brüssel, wo die Richtlinien gemacht werden, will niemand aus der Kommission über Agrarkraftstoffe sprechen. Auch hier gibt es inzwischen Hinweise, dass die Klimaziele durch Biodiesel nicht zu erreichen sind. Seit März liegt eine neue EU-Studie vor.
Die Studie besagt, dass alleine die indirekten Landnutzungsänderungen einiger Arten von Biodiesel, wie den aus Palmöl und Soja, schon schlechter sind als die von fossilem Diesel. Und wenn man dann den Dünger und die Maschinen mitrechnet und alles, was man wirklich braucht, um den Sprit herzustellen, ist der in Europa verkaufte Biodiesel im Durchschnitt 80% umweltschädlicher als fossiler Diesel.
The biodiesel that is sold in Europe is 80% worse than fossil diesel.
Biodiesel aus Palmöl ist laut der Studie zweimal umweltschädlicher als fossiler Diesel. Er hat mit Abstand die schlechteste Bilanz aller Rohstoffe. Für Umweltexperten wenig überraschend. Trotzdem wurden die Ergebnisse ein halbes Jahr lang zurückgehalten.
Einige Abteilungen der Kommission wollten die Studie auf keinen Fall veröffentlichen, weil sie ganz klar zeigt, dass die aktuelle Politik ein Fehler ist. Aber es gab so viele Anfragen zu dem Papier, dass die Verantwortlichen irgendwann keinen Grund mehr vorschieben konnten, die Studie weiter zurückzuhalten. Und so musste die Kommission die Studie dann doch freigeben. Leider ist das erst passiert, nachdem die Beratungen, wie es mit erneuerbaren Energien nach 2020 weitergehen soll, schon abgeschlossen waren.
So bleibt die Studie ohne Wirkung. Erklärungsversuche.
Da verdienen jetzt eine ganze Menge Leute daran. Da verdient im Übrigen auch die Mineralindustrie daran, weil es ja beigemischt wird. Und dann wieder ein Geschäftsmodell, was einige Jahre gutes Geld gebracht hat, dann abzuwickeln, weil man erkannt hat, es ist tatsächlich nicht nachhaltig. Das ist natürlich politisch immer eine schwierige Geschichte.
Anders gesagt, wenn es ums Geld geht, ist der Umweltnutzen zweitrangig. Und bei Biodiesel sind gleich zwei große Branchen beteiligt, die Agrar- und die Automobilindustrie.
Die Agrarlobby hat natürlich einen enormen Einfluss auf die EU-Kommission. Gerade auch was den Agrarsprit angeht, werden enorme Subventionen gezahlt.
Doch der Lobbydruck trifft nicht nur die Kommission. Auch die Abgeordneten werden von den Lobbyverbänden gerne an die, in ihrem Sinne, richtigen Entscheidungen erinnert.
Da gibt es gerade aus Deutschland ganz massiven Einfluss, auch gerade auf die deutschen Abgeordneten, doch bloß bei allen Entscheidungen zu berücksichtigen, dass man doch in seinem eigenen Wahlkreis auch Automobilstandorte hat, dass da Arbeitsplätze gefährdet werden.
All das zeigt, Klimaziele spielen bei der Entscheidung pro Agrarsprit schon seit langem keine Rolle mehr. Trotzdem beginnt die Front zu bröckeln. In Brüssel und Berlin findet ein langsames Umdenken statt.
Ich bin davon überzeugt, dass es ein harter Weg wird. Aber ich glaube, auch diese Mehrheit kann sich einfach nicht mehr den Erkenntnissen entziehen. Also das wäre eine bösartige Arbeitsverweigerung.
Der Erkenntnisprozess ist da und der politische Druck wird einfach immens groß, dass man da was ändern muss.
Bis sich die Politik bewegt, kann es noch dauern. Die Umweltorganisationen fordern trotzdem einen sofortigen Stopp der aktuellen Biodieselproduktion.
Die erste Generation Biodiesel aus Pflanzenöl muss vom Markt genommen werden. Und zwar so schnell wie möglich. Er erfüllt keinen einzigen Zweck. Er sorgt für Entwaldung, er sorgt, schlimmer noch, für Klimawandel und er treibt die Preise für Pflanzenöl für die Menschen weltweit in die Höhe. Das heißt nicht, dass alle Formen von Bioenergie schlecht sind. Aber diese spezielle Form, Biodiesel aus Pflanzenöl, sollte verschwinden.
Es war einmal eine Idee, die sollte die Umwelt schützen und unsere Luft verbessern. Stattdessen sterben die Regenwälder, die Menschen werden ärmer und krank und die Umwelt wird weiter verpestet.